Und nun aber zum 4. Mose 21, 4 bis 9. Und sie, nämlich die Israeliten, brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie anzieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Brose und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, 40 Jahre hatte Israel durch die Wüste wandern müssen. Es lohnt sich angesichts dieser Tatsache, die uns allen bekannt ist, aber noch mal kurz innezuhalten und zu fragen: Warum? Warum hatte Israel 40 Jahre durch die Wüste wandern müssen? Ich denke, wir wissen es mehr oder weniger alle. Es war von Gott nicht so vorgesehen gewesen. Aber sie hatten Gott nicht vertraut. Josua und Kaleb, die Kundschafter. Wir wissen, sie hatten Angst bekommen vor den mächtigen, schwer bewaffneten Kanaanitern, vor ihren guten, gut befestigten Städten. Und obwohl die angesichts der Machttaten, die der Gott Israels schon sichtbar für alle Völker vollbracht hatte, schon schlotterten und wussten, dass der Herr ihnen, den Feinden, dieses Land in die Hand gegeben hatte, der Kanaaniterland, hatte Israel kein Vertrauen zu seinem Herrn. Sie hatten Gott nicht zugetraut, dass er ihnen zum Sieg gegen die mächtigen Kanaaniter verhelfen könnte. Fragen wir als Nächstes: Hatten sie Grund dazu, Gott nicht zu vertrauen, als sie vor den Toren Kanaans standen? Hatten sie bis dahin keine Wunder erlebt, in denen Gott seinen starken Arm gezeigt hatte? Wir kennen alle auch die Antwort auf diese Frage. Sie hatten keinen Grund, nicht den allergeringsten. Sie hatten Wunder über Wunder erlebt, schon vor den 40 Jahren selbstverschuldeter Wüstenwanderung. Die Berufung des Mose und dann mit Mose und Aaron, die 10 Plagen, wo schließlich der mächtige Pharao Ägyptens, der mächtigste Mann damals der Erde, vom lebendigen Gott, von seinen sichtbaren Zeichen und Wundern in die Knie gezwungen wurde und mit seinen ganzen heidnischen Zauberpriestern ratlos und hilflos war. Sie hatten das Wunder des Auszugs erlebt. Sie hatten erlebt, wie Gott des Tags in der Wolken und des Nachts in der Feuersäule vor ihnen und hinter ihnen und um sie war. Sie hatten das Wunder des Durchzugs durchs Rote Meer erlebt. Sie hatten erlebt, wie der Herr sie mit Wasser versorgt. Sie hatten erlebt, wie der Herr sie mit Manna versorgt. Sie hatten erlebt, wie der Herr ihnen Wachteln und Fleisch zu essen gab. Einiges von diesen Wundern haben wir schon in der Schriftlesung gehört, Psalm 78. Und es ist immer wieder interessant und natürlich auch wichtig für die geschichtliche Zuverlässigkeit dieser Dinge, wie sich diese Wunder Gottes, der Auszug aus Ägypten und die ganzen Wundertaten darum herum im geistlichen Leben Israels und in der Heiligen Schrift, in den Lobgesängen, in den Psalmen niedergeschlagen haben. Auf vielfältigste Weise hatten sie die Macht Gottes bereits erlebt, aber sie haben der Macht Gottes und seinem Wort nicht vertraut. Liebe Geschwister, es ist doch in der Regel auch heute bei uns so, wenn wir uns fragen, wie sehr darf ich der Liebe, der Treue, und Barmherzigkeit Gottes vertrauen, dann ist doch wahrscheinlich für jeden von uns dieser Gott kein Unbekannter mehr. Wir schauen doch schon auf ein Stück Geschichte mit ihm zurück und auf das, was er an uns selber auch schon getan hat. Schon seit 40 Jahren hätte Israel am Ziel sein können. Was für eine Tragik, dass es nicht so ist. Seit 40 Jahren hätten sie ihre Weinberge bestellen, seit 40 Jahren unter ihren eigenen Oliven- und Feigenbäumen sitzen können und sich's gut gehen lassen. Seit 40 Jahren hätten sie erleben können, wie der lebendige Gott sie vor ihren Feinden beschützt, ihren Äckern und Weinbergen Fruchtbarkeit gibt, ihr Volk segnet. Ja, seit 40 Jahren hätten sie bereits im vollen Segen Gottes leben können. Stattdessen ziehen sie seit 40 Jahren schimpfend und meckernd durchs Land, durch ein mageres und karges Leben. Jetzt sind sie kurz vor dem Ziel. Der Berg Hor ist im Süden, da oben sehen wir das Tote Meer und das Rote Meer. Sie waren schon relativ weit oben gewesen. Direkt in den ersten drei Versen unseres Kapitels wird davon berichtet, dass der König von Arad, wo haben wir es, da oben auf der Höhe von Beersheba etwa, also auf der Südhöhe des Toten Meeres, der König von Arad war ihnen entgegengezogen, hatte zunächst ein paar Gefangene von ihnen gemacht, dann hat ihnen Gott aber einen völligen Sieg geschenkt und es heißt, dass Israel diese Städte besiegte, die Kanaaniter und ihre Städte mit dem Bann belegte. Wir müssen also tatsächlich davon ausgehen, wenn das genau richtig übersetzt ist, dass Mose tatsächlich mit den Israeliten schon so weit nach Norden vorgedrungen war. Dann erkannte er aber irgendwie, es wird uns nicht gesagt, warum und was, es wird uns nur das Ergebnis bestätigt, mitgeteilt, Mose kehrte da oben wieder um und sah wohl, dass der Weg direkt von Süden ins verheißene Land Kanaan nicht der von Gott gewollte Weg war und zog wieder zurück nach Süden in die Wüste. Wer gute Augen hat, kann sehen, hier gibt es ein paar Berg Hor mit Fragezeichen. Soweit ich selber recherchiert habe, geht aber die Hauptrichtung dahin, dass der tatsächliche Berg Hor hier bei der Wüstenstadt Petra gelegen hat. Aber man wird es nicht mit letzter Gewissheit sagen können. Auf jeden Fall sagt uns die Bibel den Grund, er wollte das Land der Edomiter umziehen. Wer das Alte Testament kennt, weiß auch, warum. Die Edomiter hatten sich ihnen feindlich in den Weg gestellt und der Herr hatte ganz genau gesagt, fangt mit denen keinen Händel an. Wie viel Boden von den Edomitern sollten sie besitzen? Nicht einen Fußbreit. Nicht einen Fußbreit, hat der Herr ihnen gesagt. Von den Edomitern kriegt er nichts. Ganz wichtig im Blick auf die Verheißungen Gottes, vielleicht mache ich mal eine Predigt drüber. Es ist nämlich dann interessant, Anfang Josua sagt Gott dem Josua, jeden Fußbreit, auf den du deinen Fuß setzen wirst, soll dir gehören. Und dann kommt im nächsten Vers eine ganz genaue Beschreibung der Grenzen, für die diese Verheißung gilt. Außerhalb dieser Verheißung kein Fußbreit. Innerhalb dieser Verheißung jeden Fußbreit. Also, deshalb sollten sie das Land umziehen. Irgendwo in dieser Gegend kamen sie dann hoch und dann östlich vom Toten Meer auf jeden Fall wieder hinauf. Wichtig ist an dieser Stelle, im Kapitel vorher wird der Tod Aarons berichtet. Und davon erzählt uns Kapitel 33, dass er mit 123 Jahren im 40. Jahr des Auszugs der Kinder Israel aus Ägypten am ersten Tag des 5. Monats gestorben ist. Und später lesen wir am 10. Tag des 1. Monats im nächsten Jahr, des 41. Jahres nach dem Auszug aus Ägypten, zog Israel dann unter seinem Führer Josua über den Jordan. Das heißt, ich fasse das Ergebnis dieser Daten nochmal zusammen, sie sind dicht am Ziel, sie haben es nur noch ein halbes Jahr. 39,5 Jahre sind vergangen, 39,5 Jahre Wüstenwanderung, nur noch ein halbes Jahr haben sie vor sich und dann neigt sich diese Zeit dem Ende zu. Eigentlich müsste in Israel doch eine erwartungsvolle Stimmung herrschen. Eine Stimmung, euch wird es ähnlich gegangen sein, wie Kindern einen Tag vor Heiligabend. Also ich weiß, früher in meiner Kindheit, das war der spannungsgeladenste Tag im ganzen Jahr. Da hat alles gefiebert, gezittert, bis endlich die Tür ins Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum, die Krippe und die Geschenke lagen, aufging. So ähnlich müssten die doch in einer fiebernden Spannung und Erwartung endlich, gleich ist es soweit. Aber das Volk wurde verdrossen auf dem Weg, übersetzt Luther. Elberfelder sagt ungeduldig, fast schon zu positiv. Ungeduld gehört zwar nicht zu den herausragenden Tugenden, aber Ungeduld kann sich ja trotzdem auf was Positives richten, nämlich eben diese Spannung, diese Erwarten, es nicht mehr abwarten können, endlich ins gelobte Land zu kommen. Wenn wir hinschauen, sehen wir aber das Gegenteil, Vers 5. Und sie redeten wieder Gott und wieder Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Sie schauen nicht ungeduldig, erwartungsvoll nach vorn, sie schauen anklagend zurück. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Dabei weiß ich nicht, ob es euch aufgefallen ist, steckt in dieser harten Anklage zugleich so ziemlich das höchste Lob, das man einem Mann Gottes machen kann. Ich habe es nicht hervorgehoben, farblich, um euch heute Morgen ein bisschen geistig anzuregen, selber zu finden, wo steckt das Lob in diesem Satz? Wo steckt das Lob? Es hat sich versteckt, Suchbild gewissermaßen. Aber Bruder Lehmann hat schon genickt.
Mose und Gott stehen hier auf einer Ebene, sag ich mal.
Ihr. Luther übersetzt anscheinend nicht genau, warum hast du Mose? Da geht die Anklage gegen Mose. Elberfelder übersetzt wohl richtiger, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Das bedeutet, die Israeliten haben genau erkannt, Mose handelt ganz und gar im Auftrag Gottes. Mose handelt in der unmittelbaren Verbindung und in der direkten Abstimmung mit dem lebendigen Gott. Und ich habe gedacht, liebe Geschwister, dass das doch auch bei uns so wäre. Dass das, was wir tun, aus Gott und mit Gott getan ist. Und wenn das dann noch so deutlich aus Gott getan ist, dass es sogar die anderen erkennen, das ist ja fast schon ein Stück Himmel auf Erden bei aller Anklage. Was gibt Schöneres, wenn die anderen erkennen, der hat mit Gott gehandelt? Aber kommen wir zur Anklage zurück, die ja ihr eigentliches Anliegen ist. Der Blick dieser Anklage geht eben nicht nach vorn. Herr, warum dauert das so lange, bis wir endlich da sind? Positive Ungeduld, die das Erreichen des Ziels nicht mehr erwarten kann. Nochmal, damit es keiner falsch mit nach Hause nimmt, Ungeduld ist geistlich nie positiv. Aber hier wäre sie dann wenigstens auf ein positives Ziel gerichtet. Aber ihre Ungeduld, die in sich schon negativ ist, ihre Verdrossenheit blickt zurück. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Warum habt ihr uns aus der Sklaverei befreit? Es war doch so herrlich, 16 Stunden am Tag Schilf schneiden und Lehm treten zu dürfen und zwischendurch kräftig die Peitschen der ägyptischen Aufseher auf dem geschundenen Rücken zu spüren. So ähnlich hört sich's ja fast schon an, als müsste das so herrlich gewesen sein in der Sklaverei in Ägypten. Und stattdessen sollen wir jetzt nach 40 Jahren Wüstenwanderung ins verheißene Land einziehen, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Mose, das ist doch keine Option. Was soll das? Bring uns schleunigst wieder zurück nach Ägypten. Ab in die Sklaverei. Liebe Geschwister, das ist das Erste, was mich bei den Israeliten da über alle Maßen wundert. Die haben immer noch keine Sehnsucht nach dem, was vor ihnen liegt. Keine Sehnsucht nach dem, was Gott ihnen versprochen hat. Keine Sehnsucht nach dem, was Gott für sie schon bereitgelegt hat. Er sagt doch, ich hab's euch schon gegeben. Wir waren vor einigen Sonntagen ja bei einem himmlischen Erbteil, das für uns auch schon bereit liegt. Ich hoffe, wir haben eine Sehnsucht danach. Sie trauern immer nur dem bisschen lumpigen Leben nach, das sie ohne Gott hatten. Was treibt dieses Volk um? Was ist sein Problem? Ich denke, Israel ist kurzsichtig. Sie können nicht weiterdenken als vom Hirn bis zum Bauch. Und weil ihnen das Manna grad nicht mehr mundet, deshalb meutern sie. Sie sehen gewissermaßen auch mit ihren Augen nur vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Sie sehen nur den Sand der Wüste. Aber sie haben keine Augen des Glaubens. Sie sehen nur, was sie zurückgelassen haben, so jämmerlich das war, und sie sehen nicht, was Gott ihnen verheißen hat. Und sie sehen nicht die Treue und die Güte und die Liebe Gottes, der sie aus Ägypten geführt hat. Und das ist doch wirklich kaum zu fassen. Seit 40 Jahren leben sie Tag um Tag in dieser Treue. Seit 40 Jahren gehen sie von Wunder zu Wundern. Ihr müsst euch überlegen, liebe Geschwister, wir lesen das so geschwind in der Bibel. Aber wie sah in diesen 40 Jahren der israelische Alltag bei allen äußeren Mühen doch aus? Die konnten beliebig des Nachts vor ihr Zelt treten und was sahen sie? Die Feuersäule des lebendigen Gottes am Lager, der sie beschützt Tag und Nacht. Und sie konnten jeden Morgen dieser 40 Jahre hinausgehen, nicht jeden, 6-mal die Woche, und das Manna aufsammeln, das Gott für sie hatte über Nacht vom Himmel fallen lassen. Und von den anderen übrigen Wundern, die sie erlebt haben, ganz zu schweigen. Und so lebt Israel 40 Jahre tagtäglich in den Wundern Gottes. Gewiss, es war auch eine harte Zeit, aber das wissen wir auch. Die Wunder Gottes erfahren wir meist in harten Zeiten besonders reichlich. Aber eben gerade so in aller Härte, aber doch bei allen erfahrenen Wundern ist diese Zeit eine Zeit der Gegenwart Gottes, eine Zeit der sichtbaren, der spürbaren, der mit Händen greifbaren Gegenwart Gottes. Ständig hatten sie ihn vor Augen, den Herrn, tags in der Wolken, nachts in der Feuersäule. Aber sie jammern, weil es ihnen angeblich so schlecht geht. Es ist kein Brot und kein Wasser hier, Vers 5. Stimmt's? Natürlich nicht. Seit 40 Jahren versorgt der Herr sie täglich und regelmäßig mit Brot und Wasser. Seit 40 Jahren können sie sich auf die Treue Gottes verlassen, die präziser funktioniert als ein berühmtes Schweizer Uhrwerk. In 40 Jahren ist keiner verhungert, in 40 Jahren ist keiner verdurstet. Ja, ein Detail, das mich früher schon vor Jahren mal begeistert hat, ich weiß es nicht mehr genau, wo es steht, aber auch irgendwo in den Mosebüchern, nicht mal ihre Kleider und Schuhe sind verschlissen. Probiert's mal aus. 40 Jahre lang durch den heißen, rauen Wüstensand, über steile Felsen und Klippen und die Schuhe sind wie neu. Das lag nicht an der damaligen Schuhmacherkunst, es lag in der Treue Gottes. Ich finde es immer wieder total begeistert, wie Gott uns seine Treue selbst bis in diese winzigen Details hinein erfahren lässt. Und dabei sind sie so abgestumpft, dass sie sagen, uns ekelt vor dieser elenden Speise. Denen geht es nicht wie den Eskimos. Die nördlichen Eskimos leben ja in ewigem Schnee und Eis bei ständigen Minustemperaturen. Da kommt für einen Ernährungstechniker die spannende Frage auf, wo kriegen die ihr wichtiges Gemüse her? Bei unter 30 Grad, 30 Grad unter Null, wächst der Salat recht schlecht. In einem Buch eines Weltreisenden habe ich darüber gelesen, die fangen Walrösser. Und Walrösser ernähren sich von Unterwasserpflanzen. Und der halb verdaute Pflanzenmatsch aus dem Magen der Walrösser ist das Gemüse und eine große Delikatesse bei den Eskimos. Einer, der es schon probiert hat, behauptet, so schlimm wird es gar nicht schmecken. Aber liebe Geschwister, warum sage ich es? Wenn sich davor einer ekelt, das kann ich ja verstehen. Aber die Israeliten ekeln sich nicht vor halb verdautem Mageninhalt. Sie ekeln sich vor dem Manna, vom Brot, das ihnen der Herr täglich aus seiner väterlichen, göttlichen Hand zukommen lässt. Es ekelt sie vor dem Wunder Gottes, das sie Tag für Tag mitten in tödlicher Umgebung am Leben erhält. Sie sind abgestumpft, sie haben sich an die Wunder Gottes gewöhnt. Und liebe Geschwister, man könnte sagen, was das Schlimmste dran ist, wir sind ziemlich sicher auch nicht viel besser. Ich denke, das ist auch ein Punkt, weshalb uns der Herr nicht von einem Wunder zum anderen führt normalerweise. Wir würden nämlich wahrscheinlich genauso schnell abstumpfen und undankbar werden wie die Kinder Israel. Wir sehen es doch ganz normal und praktisch im täglichen Leben. Stellt euch vor, Eltern, Familien, wo die Eltern alles Geld der Welt haben, wo Kinder alles kriegen, was sie nur wollen, sind die dankbarer als andere? Meistens nicht. Meistens im Gegenteil. Wir wären auch nicht besser. Und wir würden wahrscheinlich bald genauso die Perspektive für das Wesentliche verlieren wie Israel. Weil sie 40 Jahre täglich aus der gnädigen Hand Gottes gelebt haben, wollen sie jetzt wieder lieber zurück unter die harte Faust des Pharao. Ihre Bestimmung ist das gelobte Kanaan, sie wollen zurück nach Ägypten. Ihre Bestimmung ist Leben in Freiheit, aber sie wollen in die Sklaverei. Ihre Bestimmung ist Leben zur Ehre Gottes, aber sie wollen an die Fleischtöpfe Ägyptens. Ist es heute anders? Unsere Bestimmung ist das himmlische Erbteil, das für uns bereit liegt. Aber die meisten wollen lieber die dürftigen und vergänglichen Schätze dieser Welt. Unsere Bestimmung ist ein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Aber die meisten wollen Sklaven der Sünde, des Todes und des Teufels bleiben. Unsere Bestimmung ist ein Leben zur Ehre Gottes. Aber die meisten suchen ihren eigenen vergänglichen Ruhm. Wundert es uns, dass Gott erzürnt ist über ihren Unglauben? Ich weiß, wir tun uns immer schwer, die Liebe Gottes und den Zorn Gottes zusammenzusehen. Aber wenn wir uns hineinversetzen, was hat Gott diesem undankbaren Volk in den 40 Jahren alles Gutes getan? Ich kann es verstehen. Und da schickt er ihnen giftige Schlangen, die bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Jetzt kommen sie zu Mose, wir haben gesündigt. Die kapieren es immer nur durch Prügel. Liebe Geschwister, solche Stellen sind für mich ein Anlass zum Gebet, Herr, schenk mir ein Herz, das sich durch dein Wort leiten lässt, damit ich keine Prügel bekommen muss. Gott möchte uns mit seinen Augen leiten. Aber wer keinen Blickkontakt zum Herrn hat, den kann er nicht mit den Augen leiten. Gott möchte uns mit seinem Wort leiten. Aber wer auf sein Wort nicht hört, den kann er nicht mit dem Wort leiten. Und wenn der Herr einen liebt und trotzdem nicht aufgeben will, obwohl er keinen Blickkontakt hat, obwohl er das Wort nicht hört, dann muss er den Prügel nehmen, damit er den spürt. Aber es ist ein Zeichen der Liebe. Gott lässt den, den er liebt, nicht ungezüchtigt ins Verderben laufen. Aber wie gesagt, für mich, weil ich weiß, dass mein Herz nicht automatisch und täglich intensiver aufs Wort Gottes hört als die Herzen der Israeliten, das Gebet, Herr, schenk du mir ein solches Herz, das sich durch den Blick und durch dein Wort leiten lässt. Sie kommen zu Mose mit der Bitte, bitte, den Herrn. Jetzt wird es eigentlich wieder ganz traurig. Was ist an dieser Situation eigentlich traurig? Sie gehen nicht selbst zum Herrn. Sie wissen zwar über ihn Bescheid, aber sie haben keine persönliche Beziehung zu ihm. Sie leben nicht mit ihm. Wie viele Menschen in der heutigen Zeit wissen irgendwie über den Herrn Bescheid? Saßen schon in der Kirche, wurden getauft, konfirmiert und was weiß ich was alles. Aber sie leben nicht mit ihm. Und bei den Israeliten sehen wir, sie haben von Anfang an die Nähe Gottes nicht gesucht. Sie haben Mose stellvertretend in die Nähe Gottes geschickt, sich selber haben sie in sicherer Entfernung zurückgehalten. 40 Jahre haben sie ganz nah mit Gott gelebt, bei Gott gelebt und sind ihm doch nie persönlich begegnet. Eine Ausnahme, Josua. Er war der Einzige, der es nicht beim Lager der Israeliten damals ausgehalten hat, sondern der dem Mose nachging bis an den Zaun unten am Fuß des Sinai. Er wollte so nah wie möglich dabei sein. Und deshalb war er der würdige Nachfolger des Mose. Liebe Geschwister, Israel vertraut nicht seinem Herrn, dass doch wir Gott mehr vertrauen. Dass wir nicht auf unsere Möglichkeiten, Mittel, Finanzen, Gaben und Kräfte schauen, sondern dass uns eine einzige Frage bewegt, was will der Herr? Und dass wir ihm zutrauen, dass der Herr uns dann auch als Gemeinde und ganz persönlich die Hände mit dem füllt, um das zu tun, was der Herr getan haben will. Gott erwartet von uns entscheidend nur eins, dass wir ihm vertrauen. Den Rest macht er, die Mittel stellt er zur Verfügung. Er trocknete den Jordan aus, dann unter Josua, er lässt die Mauern von Jericho einfallen, so wie er vorher hat Wasser aus dem Felsen quellen lassen und Brot vom Himmel fallen. Gott hat auch heute noch tausend und mehr Möglichkeiten, wie er seine Kinder mit allem Überreich versorgen kann, wenn sie ihm nur vertrauen. Gott nimmt dabei die Schlangen nicht gleich weg, aber mitten unter 100 oder 1000 tödliche Giftschlangen richtet er das Zeichen der Rettung auf. Auch das gilt für uns. Gott beseitigt nicht notwendigerweise alle Not und Gefahr, aber mitten in aller Not und Gefahr richtet er sein Zeichen der Hoffnung und der Erlösung auf. Dass wir darauf fest unseren Blick richten. Der Blick geht auf Jesus. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zur Rettung für Israel gab es nur den Blick auf diese eine Schlange. Nur ein Weg, nur ein Punkt der Rettung. Man könnte sagen, was für ein dummer Aberglaube. Wer von einer giftigen Schlange gebissen wurde, der braucht ein Gegenserum. Was hilft dem ein Blick auf einen toten Gegenstand? Man könnte sagen, warum gerade die Schlange anschauen? Ich kann doch Gott vertrauen und dabei in den blauen Himmel schauen oder in den Wüstensand oder bis zum nächsten Berggipfel. Das eine tut so wenig wie das andere. Also ist doch gleichgültig, wohin ich schaue. Es ist doch Gott, der heilt. Aber Gott will Gehorsam. Wie beim Naaman. Es war nicht das Wasser des Jordans, der den Naaman vom Aussatz geheilt hat. Der Gehorsam war es. Man könnte sagen, warum nur eine Schlange die rettet? Das Lager ist riesig, Hunderttausende sind es, die aus Ägypten gezogen sind. Viele der Gebissenen haben einen langen und weiten Weg bis zu dieser Schlange. Mose hätte doch im Lager Dutzende eherne Schlangen verteilen können. Aber wir wissen, diese eine eherne Schlange ist der alttestamentliche Hinweis aufs Kreuz von Golgatha. Und es gibt eben nur einen Ort des Heils. Das eine Kreuz, an dem Jesus hing. Es gibt nur einen Weg, nur eine Wahrheit und nur einen, der das Leben ist. Und nur der Blick auf diesen einen rettet, das ist Jesus. Und deshalb lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jetzt. Heute, in diesem Moment, liebe Geschwister und Gäste, ist es Zeit, den Blick aufzuheben auf Jesus, den Retter und Heiland. Egal, was zurückliegt, egal, wie groß die Schuld ist, egal, wie sehr der Kleinglaube uns im Griff hat, jetzt darf ich sagen, Herr, erbarme dich meiner. Ich will alles von dir erwarten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.